Ich habe euch ein Bild mitgebracht, das ich in der letzten Woche im Arbeitszimmer einer Kollegin gefunden habe, gesehen habe und dachte mir, das fotografiere ich doch gleich ab. Ausgießung des Heiligen Geistes, mal so mit den großen Händen Gottes, der Schale und wahrscheinlich schwer zu erkennen, aber sie sind tatsächlich da, diese Flammen wie Feuer über den Köpfen der Einzelnen, die hier dargestellt sind. Ja, Ausgießung des Heiligen Geistes. Apostelgeschichte 2, die Verse 2 bis 3 wird es beschrieben. Ein Brausen erfüllt auf einmal den Ort, wo sich die Nachfolger Jesu versammelt hatten. Das ganze Haus wird erfüllt. Etwas wie Feuerzungen setzt sich auf sie. Und sie werden erfüllt mit dem Heiligen Geist und fangen an zu sprechen von den großen Taten Gottes. Und zwar in unterschiedlichsten Sprachen. Das darf man wirklich erwähnen. In unserer Umwelt nicht mehr so bekannt. Wer gestern mit beim Konzert von Danny Platt war, ich war da, der hat das gehört. Einer, der dort noch moderiert hat, hat gesagt, er hat eine Radiosendung gehört. Zwei Moderatoren, fragt die eine die andere, du, morgen ist doch Pfingsten. Also, weißt du, was das bedeutet? Nö, bin ich raus, habe ich keine Ahnung. Sagt sie, ja, ich auch nicht, aber mein Mann hat mir ein neues Kleid gekauft. Und das ist schön. Ja, ist gar nicht so ungewöhnlich. Die letzten Statistiken sagen, wir leben in einem Land, in dem die Mehrheit nicht mehr zu einer christlichen Kirche gehört. Das sind die Situationen und von daher auch nicht verwunderlich, dass es den meisten so geht, dass sie mit Pfingsten nichts mehr anfangen können. War jetzt bei mir nicht ganz so. Ich habe in meiner Jugendzeit noch gewusst, ungefähr, dass Heiliger Geist sowas ist, was um das zum Pfingsten geht und es irgendwie von Gott kommt. Aber ansonsten hatte ich auch keine Ahnung, was das bedeutet. Und ich glaube, so geht es tatsächlich ganz, ganz, ganz vielen. In der Bibel wird berichtet, dass sich zu Pfingsten eine Zusage Gottes erfüllt hat. Ihr werdet mit Heiligen Geist erfüllt werden, hat Jesus in Apostelgeschichte 1,8 gesagt. Und darauf haben sie gewartet. Hat ihnen Jesus auch gesagt, wartet bitte, bis dieser Heilige Geist kommt. Und bis dahin tut ihr nichts, außer warten. Aber wenn ihr ihn dann habt, dann geht hinaus und erzählt den Menschen von mir. Und es wird hier in Jerusalem sein, in dem ganzen Umland, bis ans Ende der Welt. Und jetzt zu Pfingsten war es endlich soweit. Und was Jesus getan hat, nämlich den Menschen von Gott zu erzählen und zu zeigen, dass er es gut mit ihnen meint, nicht nur Worte der Heilung, sondern auch Gebet der Heilung gesprochen hat, wird dann durch die Apostel in Anführungsstrichen fortgesetzt. Aber eigentlich ist die Apostelgeschichte keine Geschichte der Apostel, sondern eine Geschichte des Heiligen Geistes. Denn in der ganzen Apostelgeschichte geht es darum, wie Gottes Geist auf einmal Menschen ergreift und die Botschaft Jesu sich verbreitet über die ganze Welt. Es fällt bei ihnen eine große Gesprächigkeit auf einmal auf, seit Pfingsten, bis dahin war das gar nicht so, und ein Reden voller Angstfreiheit, in dem Lied kam es auch gerade einmal vor, dass du uns befreist von aller Menschenfurcht. Und ich weiß noch, in dem Jahr, in dem ich verstanden habe und Gott sich mir gezeigt und wusste, ja, Jesus ist Gottes Sohn, tatsächlich gestorben und auferstanden, das war ein völlig anderes Ostern. Dieses Ostern, das danach kam, war so anders, weil ich auf einmal merkte, ich muss nicht mehr zum Gottesdienst gehen oder jetzt ist Ostern, jetzt sollte man sich in der Kirche sehen lassen. Katholischerseits war das oft so. Gerade so in Hochfeiertagen sollte man sich in der Kirche sehen lassen. Ich bin freiwillig in die Kirche gegangen. Und weil ich keine Fahrgelegenheit hatte, bin ich gelaufen, so 7 Kilometer. Und irgendwann merkte ich, die Zeit wird knapp. Und ich habe was völlig Unverständliches eigentlich getan damals als Jugendlicher. Kam sonst nicht vor. Ich habe angefangen, im Dauerlauf zur Kirche zu rennen. Und irgendjemand hat mich rennen sehen, hat angehalten und gesagt, willst du irgendwo hin, darf ich dich wohin mitnehmen? Sage ich, ja, rein in Stadtmitte bitte. Und wir kamen kurz ins Gespräch und er sagte, was willst du da? Sag ich, ich will zum Gottesdienst, denn Jesus ist auferstanden. Ich habe gesehen, wie sein Gesicht etwas verwirrt war. Wie rennt ein junger Mann zum Gottesdienst? Ich hätte es auch nicht verstanden. Aber es war eins der Wirkungen dieses Heiligen Geistes, der in mir so eine Freude auslöste, auf diese Begegnung mit Gott, mit Menschen zu feiern, dass Jesus auferstanden ist. Dass Gott wirklich Interesse hat an meinem Leben, an unserem Leben. Ich fand das so genial, dass das mich wirklich in Bewegung gesetzt hat. Und es ist auch bei den Aposteln so, wenn man in der Apostelgeschichte liest, Kapitel 2, 3 und folgenden, durch diesen Geist fangen an, sich Grenzen aufzulösen. Menschen gehen über ihre Grenzen hinaus, nicht nur in ihrem Umfeld, sondern sie fangen an, von diesem großen Gott überall zu erzählen. Und auch das, was sonst Menschen hindert, andere Kulturen, andere Situationen, lösen sich auf und es geht immer weiter. So war es zu Pfingsten und ich habe schon erzählt, in meinem Leben war das ähnlich. Und das ist wichtig, denn man könnte ja sagen, okay, Pfingsten war irgendwo 2030 oder wenn man die Geburt etwa 7 vor Christus ansetzt. Laut Zeitrechnung gibt es da den Hinweis dafür, dass es eben auch 4 oder 7 vor Christus gewesen sein kann. Na gut, dann war es halt 23 oder so, als Pfingsten war. Im Jahr 23 nach Christus und jetzt und heute, hier bei uns, wie sieht es denn jetzt aus und wie hat es nach Pfingsten ausgesehen? Wie gesagt, für mich war das eigentlich keine Frage, als ich Jesus kennenlernte, weil ich auf einmal merkte, wie Gott mein Leben verändert hat. Und ich habe an diesem Tag, an dem ich Jesus mein Leben ganz anvertraut habe, diesen Heiligen Geist empfangen und ich wusste es nicht. Ich merkte bloß diese Veränderung, dass das, was ich vorher versucht habe, schon mal anzuwenden, weil ich Christen begegnet war, zu beten, dass dieses Beten auf einmal erfüllt war. Dass mir diese Präsenz Gottes direkt bei mir völlig bewusst war und sich das nicht mehr dumm anfühlte, nicht mehr monologisch anfühlte. Und es irgendwie auch nicht schwierig war zu beten, weil Gott als Person so greifbar war. Und es hat mir Spaß gemacht, tatsächlich eben über Jesus zu reden, wie diese kleine Geschichte von Ostern zeigt. Und erst später habe ich gelesen in der Apostelgeschichte, dass das damals auch so war. Also zu der Zeit, als ich Christ wurde, bewusster Christ wurde, war mir nicht klar, was in der Apostelgeschichte steht. Und ich habe was erlebt und erst später, okay, das scheint gar nicht so ungewöhnlich zu sein, was da passiert ist. Und es ereignet sich heute immer noch. Und in der Apostelgeschichte 2, 36 bis 39 steht so diese Begebenheit, was nach Pfingsten eigentlich passiert ist, nachdem es bei den Nachfolgern und Nachfolgerinnen Jesu passiert ist. Denn wir haben immer so eine 12er-Zahl im Kopf. Ich kann euch gleich sagen, die stimmt nicht, wenn ihr die im Kopf habt für die Geisterfüllung. Die waren in einem großen Obergemach und man muss sich fragen, wie viele Personen haben da Platz? Man kann schätzen mindestens 40. Und zwar Männer und Frauen. Also wenn hier also von Petrus steht, dann ist der nur ein Stellvertreter für andere Leute und zwar auch für Männer und Frauen, die vom Heiligen Geist erfüllt werden, die da einfach in dem Raum waren. Ja, Petrus predigt und eine große Volksmenge versammelt sich. ist was, was sich eigentlich jeder Pastor und Pfarrer vielleicht wünscht, dass zu Pfingsten oder so ein Brausen durchgeht und auf einmal die Leute kommen. Aber damals ist es passiert. Und dann predigt Petrus und sagt, Apostelgeschichte 2, 36 bis 39, ganz Israel soll wissen, Gott hat Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Retter gemacht. Und als die Leute das hörten, waren sie von dieser Botschaft betroffen. Sie fragten Petrus und die anderen Apostel, Brüder, was sollen wir tun? Kehrt um zu Gott, forderte Petrus sie auf. Jeder von euch soll sich auf den Namen Jesu Christi taufen lassen, damit euch Gott eure Sünden vergibt und ihr den Heiligen Geist empfangt. Das alles ist euch, euren Nachkommen und den Menschen in aller Welt zugesagt, die der Herr, unser Gott, in seinen Dienst berufen wird. Und gerade der letzte Vers macht deutlich, also der Heilige Geist ist für die ganze Welt gegeben und nicht nur punktuell so das Erleben einiger besonderer Leute. Wie empfängt man eigentlich diesen Heiligen Geist? Also, okay, Pfingsten, ich nehme wieder mal die Standardsituation, man begegnet sich irgendwo beim Mittagessen, beim Spaziergang oder so und wünscht sich noch schöne Feiertage. Und vielleicht kommt man ja doch ins Gespräch und sagt, ja, wir feiern Pfingsten, denn der Heilige Geist ist ja da für alle Menschen in dieser Welt. Für mich und auch für euch. Oh, okay. Und dann könnte es ja schon passieren, dass sie sagen, na okay, das ist eine spannende Botschaft. Wie empfange ich denn diesen Heiligen Geist? Weil momentan höre ich die Vögel singen und höre den Wind in den Bäumen. Was ist jetzt mit dem Heiligen Geist? Und in dieser Predigt, in diesen Worten, zeigen sich ein paar Stichpunkte. Wie empfängt man den Heiligen Geist? Und das Erste, was Petrus sagt, ist ja, Gott hat Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Retter gemacht. Und diese Aussage berührt die Zuhörer ganz tief. Erste Schlüsselstelle. Wenn es um Heiligen Geist geht, werden wir nicht weiterkommen, wenn nicht am Anfang klar ist, Jesus Christus ist gestorben für uns. Gott hat sich in Jesus Christus gezeigt. Ist Jesus Herr? Das sagt der Petrus hier. Herr und Retter. Und das muss verstanden und erlebt werden, sonst geht es überhaupt nicht weiter mit diesem Heiligen Geist. Man kann nichts damit anfangen. Und wenn Menschen fragen, wie ist es mit dem Heiligen Geist, muss man sagen, ja, weißt du, das Erste ist, eigentlich, wenn du Heiligen Geist erleben willst, dass man in seinem Leben ganz Jesus Christus vertraut. Oder vielleicht seid ihr mutiger und sagt, das Erste ist, vertraue von ganzem Herzen Jesus Christus. Und damit ist vielleicht das Gespräch zum Heiligen Geist schon beendet und ihr seid ganz woanders. Mag ja sein. Aber das ist der Punkt 1, um den es geht. Und das ist auch das, was die Apostel als Erstes verkündigt haben, ja, dass Gott Jesus Christus in diese Welt geschickt hat. Und das ist das Erste, was in unseren Herzen passieren muss. Und dann sind wir mal bei uns und unserem Leben als Christen. Und immer dann, wenn wir spüren, diese Sache mit Jesus Christus, Herr und Retter, die macht mir gerade richtig Mühe, weil ich Rettung brauche an einigen Stellen und irgendwie sieht es dann gerade nicht gut aus. Dann entschwindet leider auch oft dieser für uns fühlbar, dieser Geist, weil dieses Vertrauen, also diese Wahrnehmung des Geistes ist einfach an diese Rettung gebunden. Und auch diese Erfüllung des Geistes, die wir uns spürbar wünschen. Und wir sind Menschen, die brauchen solche spürbaren Dinge. Also wenn meine Frau dauernd sagt, ich liebe dich und mir keinen Kuss mehr gibt oder mich nicht mehr streichelt, kann die mir lange erzählen, dass sie mich liebt. Auf diese platonische Liebe kann ich verzichten als Mann und Mensch. Das ist einfach dieser Fakt. Wir Menschen sind angelegt auf Erlebnisse. Und es braucht dieses Überzeugtsein. Ja, Jesus ist Herr und Retter. Und wenn es das Herz berührt hat, dann öffnet sich da im Herzen etwas, das zu diesem zweiten Punkt führt, von dem die Leute dann sagen, sie waren betroffen, tief betroffen, fragten Petrus und die anderen Apostel, was sollen wir tun? Also was mache ich jetzt damit? Ja, Jesus ist Herr und Retter. Und jetzt? Der nächste Schritt ist eben, ja, Jesus ist Herr und Retter, leg dein Herz, vertrau dich ganz ihm an. Wenn du es weißt, dass er es ist, wenn du diese Erfahrung gemacht hast, und wie gesagt, das wäre Punkt 1, der Punkt 2 ist, wenn du diese Erfahrung gemacht hast, dann hat es Auswirkungen auf dein Leben. Dann weißt du genau, so wie ich bisher unterwegs war, hat Gott eine untergeordnete Rolle gespielt, keine Rolle gespielt, irgendwo in der Ferne eine Rolle gespielt. Das ist vorbei. Jetzt ist Gott Priorität 1, weil ihm mein Leben so am Herzen liegt, dass jemand anderes in diese Welt gekommen ist, um mir zu sagen, Gott liebt dich so sehr, dass er für dein ganzes Leben da sein möchte. Und du eine tiefe Beziehung haben sollst zu ihm. Auch an all dem, was Gott eben nicht entspricht. Also, hör auf und gib zu, dass dein Leben an vielen Stellen oder grundsätzlich eigentlich von Gott wegführt. Und dass du tun kannst, was du willst. Du kommst nicht näher an Gott aus eigener Leistung. Das ist das, was Christsein in unserer Welt oft so anstrengend macht und warum ich eigentlich denke, da treten Menschen ganz bewusst und berechtigt aus Kirchen aus, weil sie spüren, allein diese Tradition verändert nichts in meinem Leben. Gar nichts. Auch eine christliche Erziehung, die auch wir versuchen haben, unseren Kindern weiterzugeben, verändert im Grunde nichts in ihrem Leben, außer dass sie einen Wertekodex haben, an dem sie sich orientieren können. Ob sie es tun, ist ihre Entscheidung. Die kann ich ihnen nicht abnehmen. Und Menschen spüren, sie haben so einen Wertekodex, lesen auch in der Bibel, und das Ganze ist ihnen sehr weit weg von ihrem Leben, sehr fremd. Und können damit nichts anfangen und sagen, so ist es, also lasse ich es lieber ganz. Und ich finde es konsequent. Also ich kann da Menschen gar nicht böse sein dafür, sondern nur sagen, das ist eine konsequente Entscheidung, da hast du recht. Wenn das dir in deinem Leben nichts bedeutet, dann ist es nur konsequent zu sagen, mache ich so äußerlich nicht mehr mit. Aber in vielen Menschen lebt auch diese Sehnsucht zu sagen, ich will es eigentlich schon wissen. Wie ist denn das? Und dann geht es darum zu sagen, wenn Gott Gott ist und ich das verstanden habe, dass Jesus lebt, dass er der ist, der real ist, dann vertraue ich ihm und das, was er gesagt hat. Gib dein ganzes Leben in die Hand Gottes. Tu das. Und tu Buße steht hier. Und viele, die Bibel forschen und überlegen, kriegen das dann irgendwie raus. Nichts Neues oft für Menschen, dass man sagt Buße. Dann haben ganz viele dieses Bild im Kopf von auf Knien liegen, irgendwelche Bußpraktiken praktizieren. Das Wort, das hier im Griechischen steht, heißt einfach umdenken. Du brauchst ein neues Denkmuster in deinem Kopf, wie du bisher gedacht hast. Und das hebräische Wort, das man mitdenken muss, denn das sind Juden, heißt kehre um. Übrigens, da ist das deutsche Wort Bekehrung angelehnt. Wenn man heute Bekehrung sagt, klingt lustig, aber ist tatsächlich so. Ich habe das auch gedacht, Bekehrung klingt irgendwie nach Besen. Kehren. Aber Bekehrung heißt, du gehst einen Weg bisher in deinem Leben so. Und dann merkst du, das führt mich nicht zum Ziel. Und ich drehe um und gehe den anderen Weg. Ich gehe einen anderen Weg, nämlich den Weg mit Gott. Und dafür entscheide ich mich. Und dazu gehören dann vielleicht auch Dinge, die unangenehm sind. Als Jugendlicher, Teenie, gab es auch bei uns Mutproben und wir haben im Dorfladen geklaut. Und als ich Christ geworden bin, bin ich in den Dorfladen gegangen und habe ihnen das gesagt. Für manche, die Christen geworden sind und die da mehr angestellt haben, einige hat das Gefängnis bedeutet tatsächlich. Andere haben Wiedergutmachung geleistet. Ich habe erstaunte Gesichter gefunden, die keine Wiedergutmachung wollten, sondern die sich gefreut haben für mich und gesagt haben, das ist ein guter Weg, den du da gehst. Warum tust du das? Und ich konnte ihnen erzählen, dass mein Leben eine neue Ausrichtung bekommen hat und konnte von Jesus erzählen. Umkehren heißt tatsächlich auch Dinge wieder in Ordnung bringen. Also, Jesus Christus ist der Herr. Ich vertraue ihm meinem Leben an. Bring Dinge wieder in Ordnung. Er ist der Maßstab, er ist der Leiter. Und sag Gott, du hast recht. Was Jesus getan hat am Kreuz ist richtig. Ich brauche Rettung. Ich brauche jemanden, der mich aus diesem Strudel des Destruktiven befreit, des Bösen, wo meine Gedanken dauernd hingelenkt werden, auch in Beziehungen, wo ich lüge, wo ich Unwahrheiten sage, wo ich Menschen schlecht mache und mich größer mache und so weiter. Und der nächste Punkt, der dann da steht, wenn du das getan hast, dann lass dich taufen. Taufe auf den Namen Jesu. Jetzt muss man ein bisschen das Umfeld anschauen. Das geschah damals im jüdischen Bereich und das Jüdische kannte sehr viele Reinigungsriten, die mit Wasser zu tun hatten. Und auch der Täufer Johannes ist damals in Jerusalem und Umgebung bekannt gewesen. Und der hat getauft auch zur Vergebung der Sünden. Das heißt, die Menschen haben ihre Sünden bekannt, sind zum Zeichen dessen, dass sie das ernst meinen, dass sie ein neues Leben brauchen, ins Wasser gegangen, ganz untergetaucht worden und wieder aufgetaucht und haben gesagt, so wie ich jetzt ins Wasser gegangen bin, lege ich das, was ich bisher gemacht habe, also diesen Weg, so zu gehen, den stoppe ich jetzt und kehre um und gehe einen anderen Weg. Bin ein Mensch mit einer neuen Ausrichtung, mit neuen Denken, das auf Gott ausgerichtet ist. Das war Taufe. Die Taufe ist also ein Zeichen, etwas abzulegen und loszulassen, ein Stück Heiligung, sich für Gott hingeben. Ein Zeichen für das, was innerlich geschehen ist. Taufe bewirkt nicht Geisterfüllung, sondern die Taufe ist das, was man mit dem Zeichen der Taufe verbindet. Sie ist ein Hinweis. Taufe ist ein Hinweis und ist nicht das, worauf sie hinweist. Ja? Also ein Wegweiser ist eben nicht der Weg, sondern er weist den Weg. Und genau das ist Taufe. Sie bindet etwas zusammen von dem, was geschehen ist. Und damals war diese Umkehr gerade in diesem jüdischen Volk sehr deutlich, weil sie waren Menschen, die sehr viel mit Gott und eng verbunden waren. Das ist heute leider an vielen Stellen nicht mehr so. Und du musst lang erklären, was ist überhaupt mit Gott leben? Wer ist Gott? Was bedeutet eine Entscheidung? Das waren Dinge, die waren damals präsenter. Und diese Umkehr, diese Predigt und Taufe, die lagen punktuell ganz nah beisammen. Also es wurde von Jesus erzählt, Menschen haben gesagt, das will ich, und sie sind getauft worden. Das ist bei uns heute oft ein Weg, der länger auseinander liegt. Ist auch nicht schlimm, aber der Heilige Geist ist nicht gebunden an die Taufe. Damals war es aber logisch zu sagen, kehr um, lass dich taufen und der Heilige Geist, weil du deutlich machst in deinem Leben, dass du Gott ganz hingegeben leben willst, wird dich erfüllen. Und das predigt Petrus. So, mit Menschen, die also fragen, was ist Pfingsten? kann man an diesen Versen entlang gehen und sagen, wenn es dich interessiert, kann man drüber reden. Und es gibt durchaus immer wieder Menschen, die das interessiert. Denn auch wenn sie aus den Kirchen austreten, wir haben ein sehr spirituelles Umfeld. Menschen suchen mehr als diese materiellen Inhalte. Viele Menschen spüren, das bringt mich nicht in ein glückliches Leben hinein, in ein zufriedenes Leben hinein. Und darum, glaube ich, sind Menschen durchaus offen, mit ihm auch mal zu sprechen und den Mut zu haben, drüber zu reden. Und je nach Lebenssituation, manchmal sind Menschen offener, als sie es bisher waren. Darum möchte ich Mut machen, das einfach zu sagen. Was bedeutet das aber für uns heute? Eulen nach Athen tragen. Einer christlichen Gemeinde von der Geisterfüllung zu sprechen, die das eigentlich weiß. Was machen wir jetzt damit? Wir feiern heute Abendmahl. Und wer die Abendmahlstexte mal liest, der wird merken, dass auch das Abendmahl ein Bund mit Gott ist und dieses offensichtlich machen, ich gehöre zu ihm. Paulus sagt in Römer 6, ihr wisst doch, was bei der Taufe geschehen ist. Wir haben Anteil genommen am Tod Jesu. Wir sind mit ihm gestorben und wir werden wieder aufstehen. Jetzt haben wir keinen Taufgottesdienst, eben wie gesagt. Wobei ich immer offen wäre, auch spontan in einem Gottesdienst zu sagen, okay, dann gehen wir eben jetzt gleich zum Eichstrutzsee raus oder so. Könnt ihr mit mir machen. Bin ich gerne bereit dazu, und Menschen zu taufen. Aber wir feiern Abendmahl. Was steht in diesen Abendmahlstexten? 11,26, 1. Korinther. Jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr, was der Herr durch seinen Tod für uns getan hat, bis er kommt. Gestorben und auferstanden. Und zu sagen, wenn ich zum Abendmahl gehe, genau das will ich. Genau das nehme ich an. Genau deswegen nehme ich das Abendmahl. Jesus ist für mich gestorben und auferstanden. Und es verwundert mich nicht, dass dann das geschieht und ich es erwarte, wovon ich bekenne, es ist auch bei mir geschehen. Ich habe mich beim Abendmahl bekehrt. Und durch das Abendmahl hat den Heiligen Geist erfahren. Weil dieses Brot und der Kelch immer näher kam. Und ich merkte, ich muss das vorbeigehen lassen, tatsächlich, oder annehmen. Und ich habe es nicht annehmen können in dem Moment, weil ich einfach ganz peinlich, total peinlich. Als 17-Jähriger in einer Versammlung von 25, 30 Leuten fängst du an zu heulen und kannst nicht mehr aufhören zu weinen. Das ist, total peinlich. Jedenfalls für einen in diesem Alter merkst du, hier passiert was, das ist nicht stimmig. Da ist was anderes am Wirken. Und Gott war am Wirken. Aber ich wusste, ja, ich muss ja sagen. Mein Leben, wenn das anders werden soll, dieses Angebot annehmen. Und ich habe dadurch den Heiligen Geist empfangen. Und ich bin sicher, jeder, der kommt und das Abendmahl nimmt, der ist auch würdig, den Heiligen Geist zu empfangen, wenn er das im Herzen ernst meint. Taufe ist übrigens nicht unwichtig deswegen. Also ich finde es schon wichtig. Taufe ist immer noch in der Bibel verankert und ein richtig erlebbares Zeichen. Aber Heiliger Geist heute, egal wo du jetzt da innerlich stehst, der ist auch für dich neu erfahrbar durch das Abendmahl. Nicht nur der Tod, nicht nur das Leid, sondern die Überwindung alles Leides und die Liebe Gottes für dich und die Kraft Gottes in dein Leben hinein. Dafür ist Jesus gestorben, was er für dich getan hat. Und so bin ich sicher, dass auch du Heiligen Geist neu erleben kannst. Auch Matthäus spricht davon, wenn er sagt, das ist mein Blut, mit dem der neue Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt wird. Er wird zur Vergebung ihrer Sünden vergossen. Und wenn du das annimmst und diese Umkehr in deinem Leben all machst oder einfach bejahst und sagst, ja, ich bestätige es neu, dann erwarte ich tatsächlich von Gott, dass der Heilige Geist in deinem Leben wieder neu und mit Stärke wirkt. Und wenn wir jetzt dann Abendmahl feiern und das austeilen, dann könnt ihr kommen und sagen, und dieses Pfingstfest will ich immer wieder neu erleben. Und Brot und Kelch nehmen. Und ich sage euch gleich, ich gebe es euch nicht in die Reihen. Werde ich nicht machen diesmal. Ich bleibe hier vorne stehen und ihr kommt nach vorne. Es gibt in Gemeinden immer wieder die Situation, dass jemand nicht aufstehen kann. Kein Problem. Also es liegt nicht dran, du musst nicht nach vorne kommen. Und wenn du sagst, hast du eine Ahnung, wie schwer mir das Laufen fällt, ich bring's dir gerne. Das ist nicht die Sache. Aber für viele ist es einfach wichtig zu sagen, nee, ich sag ja und ich komme. Und dann gebe ich euch das Brot und danach reiche ich euch den Kelch und spreche euch noch einen Segen zu. Und ihr stellt euch einfach dahin, so viel Platz haben, und wenn voll ist, dann wartet da halt, bis die Gruppe fertig ist und die nächste Gruppe kommt. So. Mit Pfingsten ist noch was anderes verbunden und das möchte ich jetzt noch dazwischen schieben. Ich habe ja gesagt, es wurde fortgesetzt, was Jesus getan hat, nämlich von dem Heil Gottes zu sprechen. Jesus ist in diese Welt gekommen, dass Menschen gesund werden in ihrer Seele, in ihrem Geist und körperlich. Und wir haben eine Nachricht bekommen von unserem Gemeindeleiter Thomas. Thorsten Ameis hat gesagt, in seinem Freundeskreis gibt es einen jungen Mann namens Kevin.